Ich lese jetzt den Predigttext aus 1. Petrus 5, 1 bis 4. Leiten und dienen in der Gemeinde. Ich bin ein Gemeindeältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus. Deshalb habe ich auch Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Nun ermahne ich die Gemeindeältesten unter euch. Leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie. Tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Spielt euch in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist.
Ja, ich war heute Morgen wie immer eigentlich ganz schnell beim Anziehen. Ich glaube, ich bin bei uns zu Hause einer der schnellsten beim Anziehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe vielleicht doch auch so 20 Sekunden länger gebraucht als üblich. Ich stand nämlich vorm Kleiderschrank und wusste, ich brauche, weil Sonntag ist und ich in die Gemeinde gehe, ich brauche ein Oberhemd. Und das musste mehrere Kriterien erfüllen. Erstens, es musste schwarz sein, weil das eine sehr gute Farbe ist. Ihr dürft einen anderen Geschmack haben, aber meine Oberhemden sind gerne schwarz. Zweitens musste sauber sein und durfte nicht müffeln. Drittes Kriterium heute am schwierigsten, das hat mich die 20 Sekunden gekostet, es sollte nicht so spannen am Bauch. Es ist nämlich in meinem Leben folgendermaßen, mal spannen die Oberhemden und manchmal nicht. Und ich scheue mich in Zeiten der spannenden Oberhemden einkaufen zu gehen, weil ich immer sage, ach, ich werde ja auch wieder ein bisschen dünner sein und dann passen die wieder wunderbar und dann kaufe ich mir lieber ein schönes enges Oberhemd, wenn ich mal wieder ein bisschen dünner bin. So jedenfalls meine Erfahrung. Dummerweise, also das ist ungefähr zweimal im Jahr, da klappt das auch super gut. Dann nehme ich mir vor, das Hemd muss wieder weiter werden. Und dann bin ich motiviert und diese Motivation hält auch bis zu 3 Wochen an häufig. Und dann kommt so ein Punkt und über den möchte ich mit euch reden. Und dann kommt so ein Punkt, wo in meinem Inneren ein interessanter Prozess vonstatten geht. Weil irgendwas in mir dann sagt, hey Junge, jetzt denk doch auch mal an dich. Das ist doch auch gar nicht so schön, immer nur zu gesunde Sachen zu essen. Die ungesunden schmecken doch viel besser. Lass dir es doch auch mal gut gehen. Und dann kippt das. Und dann die nächsten Tage stelle ich mich dann auch nicht mehr so auf die Waage. Und dann müssen wieder Monate vergehen, bis wieder dieser Punkt kommt, dass das Hemd zu eng wird. Und ich mir von neuem vornehme, es muss sich was ändern. Also worüber ich kurz mit euch sprechen möchte, ist so eine Dynamik, die vorsieht am Anfang von so engagierten Phasen, da ist häufig eine große Begeisterung da. Ich habe euch mal versucht, das wieder mitzuskizzieren. Also der soll begeistert aussehen hier, der Mannequin. Der ist ganz happy und begeistert von dem, was er tut. Und diese Begeisterung hält auch eine Zeit lang an. Und dann kann es aber passieren, dass nach einer Weile so ein Schnarchpunkt kommt. Und der Fokus wechselt von der Sache, für die vorher eine Begeisterung da war, hin zu ich muss doch mal an meine eigenen spontanen und kurzfristigen Bedürfnisse denken. Wir können sie auch mal nochmal nebeneinander angucken, die beiden. Und das finde ich spannend. Mir ist auch mal so gegangen als junger Mensch, ich wollte meine Mutter, die im Krankenhaus in einer anderen Stadt lag, besuchen. Und ich wollte mit der Bahn dorthin fahren und stand am Bahnhof und guckte auf die Anzeige und der Zug kam noch nicht. Und ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich ja auch nicht so lange am Bahnsteig stehen. Und damals gab es in der kleinen Stadt, in der ich lebte, noch einen Kiosk am Bahnhof. Und ich bin da hin und habe mir die Comichefte angeguckt, weil ich dachte, es ist doch viel schöner, Comichefte anzugucken, als am Bahnsteig zu stehen und zu warten. Und was natürlich passiert, ich habe die Zeit irgendwie aus den Augen verloren und der Zug ist ohne mich gefahren, obwohl ich richtig pünktlich am Bahnhof war. Ist mir seitdem nicht mehr so häufig passiert. Aber da hat was Ähnliches stattgefunden. Ja, ich war hingefahren, um ein Projekt zu verfolgen, um was Wichtiges zu tun, nämlich meine kranke Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ach, ist ja noch Zeit. Kann ich ja auch was tun, was mich glücklicher macht, kurzfristig. Und darüber habe ich aber dann auch so einen Schnarchpunkt, mich von so einem Schnarchpunkt kriegen lassen, der dann verhindert hat, dass ich da gut und pünktlich zu meiner Mama gekommen bin und musste eine Stunde warten. Und der Besuch war dann auch entsprechend kurz, weil ich dann auch wieder zurück musste und so. Also, was passiert manchmal in meinem Leben zumindest? Ich habe was vor und ich weiß, das ist gut und ich brenne für die Sache oder habe da jedenfalls ein gewisses Engagement. Aber wenn der Schnarchpunkt kommt, an dem ich dann mir sage, hey, jetzt guck doch mal auf das, was dich schnell glücklicher macht, dann passiert es mir jedenfalls, dass ich das Thema, den Bereich aus den Augen verliere, für den ich ursprünglich mal Feuer und Flamme war, und dann plätschert das so dahin oder da geht was schief. Und ihr könnt mir gerne nachher beim Kaffee mal sagen, ob ihr ähnliche Situationen in eurem Leben kennt. Ich erzähle euch das alles deswegen, weil ich denke, dass so ein Schnarchpunkt ganz gut erklärt, was eigentlich im ersten Petrusbrief grundsätzlich los ist. Also in dem biblischen Text, der uns heute beschäftigt. Der erste Petrusbrief gehört ja jetzt nicht so zu den aller super bekanntesten Texten des Neuen Testaments. Ich weiß, ihr findet die bestimmt alle super. Ja, aber eigentlich, wenn wir mal messen, wie häufig Texte so gelesen werden in Gemeindezusammenhängen, da sind die Evangelien wahrscheinlich ziemlich vorne dabei, sind die Paulusbriefe wahrscheinlich ziemlich vorne mit dabei und so diese kleinen Kleckerbriefe, die da so hinten noch stehen im Neuen Testament, von denen habe ich den Eindruck, sie werden nicht ganz so stark beachtet. Und so geht's auch mir, dass ich mit dem ersten Petrusbrief erstmal ein bisschen warm werden musste und ich habe wirklich lange gegrübelt, wie ich das in Worte fassen kann. Was da meines Erachtens passiert. Und ich denke, es ist das Grundproblem des ersten Petrusbriefes ist tatsächlich, dass da auch so ein Schnarchpunkt gekommen ist für die Gemeinde, die der Sache aber nicht dienlich ist. Was ist nämlich los? Der erste Petrusbrief entsteht tendenziell spät, gemessen an den Schriften, die wir so haben im Neuen Testament. Jesus lebt und wirkt so Anfang der 30er Jahre vielleicht des ersten Jahrhunderts und dann einige Zeit später entstehen die ersten Schriften, ziemlich früh die Paulusbriefe, dann die ersten Evangelien. Und der erste Petrusbrief macht schon auch inhaltlich deutlich, blickt schon auf eine relativ längere, so mittlere Phase der Kirchengeschichte sozusagen zurück. Da ist Glaube nicht mehr so ganz frisch. Da ist nicht mehr so dieser ganz, ganz neue Anfangsspirit mehr im Boot. Also diese Anfangsbegeisterung, die die ersten Jahrzehnte des Christentums noch getragen hat, weicht jetzt plötzlich einer Einstellung, die besagt, es könnte auch noch ein bisschen länger dauern. Also der erste Petrusbrief hält fest an dieser Hoffnung, die das frühe Christentum ja auch hat. Unser Herr Jesus Christus wird wiederkommen, aber an diese Frage nach dem, wie bald das eigentlich der Fall sein wird. Da fangen Christinnen und Christen an, immer mehr ein Fragezeichen zu setzen. Bei Paulus sieht man in manchen Schriften noch, der rechnet damit, dass er das auf jeden Fall und die Leute, mit denen er zu tun hat, dass sie es auf jeden Fall bald erleben werden, dass Jesus Christus zurückkommt auf die Erde, um nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt dann für gute Verhältnisse zu sorgen, alles zum Rechten zu bringen, was immer noch im Argen liegt, was immer noch schief läuft. Und der erste Petrusbrief arbeitet sich an der Einsicht ab, dass es doch nicht so schnell geht, wie das anfänglich Leute erwartet haben. Und wir sitzen heute hier heute Morgen zusammen, weil wir gemerkt haben, es hat auch noch ein paar Jahrhunderte mehr gedauert. Wir hoffen und warten immer noch auf Jesus Christus, aber jetzt so streng genommen dauert's halt noch. Es gab in meiner Jugend mal so eine Schokoriegel-Werbung, dass man sich so einen Schokoriegel nehmen sollte, wenn es mal wieder länger dauert. Schokolade hatten die, glaube ich, damals noch nicht. Also müssen sie anders mit der Situation umgehen, dass es offensichtlich länger dauert. Wenn ihr mal heute Nachmittag oder heute Abend noch ein bisschen weiterlesen wollt, zweite Petrusbrief ist auch sehr aufschlussreich, was das betrifft. Der fängt da sogar eine ausführliche Diskussion und Argumentation an und sagt, hey Leute, warum sagen von euch denn manche, Gott ist aber, der lässt sich aber ganz schön viel Zeit und quasi nimmt Gott in Schutz und Jesus in Schutz, weil manche Gemeindeglieder sagen, boah, das dauert hier aber. Wir haben gedacht, übermorgen oder so ist der Herr wieder da und alles ist in Butter und jetzt noch eine Woche, noch ein Jahr. Also es setzt eine Zermürbungserscheinung ein. Und dieser Anfangsenthusiasmus, wir brennen für die Sache Jesu, wir sind Feuer und Flamme für diesen Glauben an den Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und der uns erlöst, weil er unsere Schuld aus dem Weg räumt und uns den Weg zu Gott ebnet. Dieser Enthusiasmus lässt nach. Es kommt zu so einem Schnarchpunkt, würde ich sagen, wo plötzlich, denke ich wirklich, im ersten Petrusbrief auf eine gravierendere Weise, aber was ganz Ähnliches passiert wie bei mir, wenn ich mal wieder denke, ich müsste eigentlich abnehmen. Dass nämlich die Sache, um die es geht und die ich gerade versucht habe, in wenigen Worten zu beschreiben, den Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus, dass die aus dem Blick gerät, weil Christinnen und Christen denken, ja, ich muss auch mal an meine kurzfristigen Bedürfnisse denken. Ich kann nicht immer nur die gute Sache hier, für die wir gemeinsam stehen, im Blick haben. Ich muss mich auch mal um mich selber kümmern. Ja. Und das tut aber dummerweise dem Evangelium der Gemeinde nicht unbedingt gut, sagt der erste Petrusbrief. Und er macht das an verschiedenen Punkten fest und der Textabschnitt, den wir heute Morgen als Predigttext vorgegeben bekommen, wendet das an auf Leute, die Verantwortung tragen. Es wird immer übersetzt mit, oder das Wort, das da steht, heißt einfach wortwörtlich, es ist an die Ältesten in der Gemeinde gerichtet. Aber wenn ihr mal lest, was von denen gesagt wird, merkt ihr, es geht im Grunde um alle Leute, die gesagt haben, ich übernehme Verantwortung, ich stehe ein für etwas, ich engagiere mich und bin damit auch zuständig für bestimmte Dinge. Was genau das ist, erfahren wir gar nicht. Es hat aber mit Interaktion zu tun. Es hat mit Kommunikation und mit Zusammenleben zwischen Menschen zu tun. Die Ältesten, die hier angesprochen sind im ersten Petrusbrief, sind solche, die in der Gemeinde mit anderen zu tun haben und Verantwortung im Bereich übernehmen als Leiterin oder Leiter. Und interessant ist, dass der erste Petrusbrief, um das zu beschreiben, wie das idealerweise sein sollte, ein Bild benutzt, dass sich der erste Petrusbrief nicht ausdenkt, sondern dass es schon lange gibt, auch im Alten Testament schon und in anderen Schriften des Neuen Testaments, dass Leute, die leiten, das wie Hirten tun sollten. Und weil der Verfasser des ersten Petrusbriefs irgendwie auch ein guter Didaktiker ist, hat er im Grunde drei Faustformeln, drei Punkte, die er deutlich macht. Und das ist, fand ich sehr praktisch, weil, wie wir alle wissen, ja auch eine gute Predigt immer drei Punkte hat. Und das macht mir der erste Petrusbrief an der Stelle leicht. Wir gehen diese drei Punkte mal durch, was der erste Petrusbrief über gutes Hirtentum sagt. Ach, Randbemerkung noch. Ihr merkt daran auch, dass der erste Petrusbrief an einer Stelle doch noch ziemlich frisch geblieben ist, nämlich darin, dass er noch keine so ganz eingefahrene, schubladisierte Ämterstruktur in der Gemeinde kennt. Wir sind das dann ja gewöhnt, dass in unserer Gemeinde ist der Pastor ein anderer als der Ältestenkreis oder die Gemeindeleitung. Und manche unterscheiden ja auch nochmal zwischen Diakonen und Ältesten. Hier interessanterweise werden die Ältesten, also diejenigen, die Verantwortung übernommen haben in irgendeinem Bereich, als Hirten, wenn ich das lateinisch sagen würde, als Pastoren bezeichnet. Also unser Wort Pastor geht auf diesen Gedanken von Leitung als Hirtendienst zurück. Diese Unterscheidung, wie gesagt, zwischen verschiedenen Ämtern gibt's hier nicht. Das macht es uns leicht, uns auch angesprochen zu fühlen. Ihr könnt selber prüfen, wo in eurem Leben das der Fall ist, dass ihr gemeindemäßig oder anderswo Verantwortung übernimmt und auch mit anderen Menschen zu tun habt, die euch in eurer Verantwortung anbefohlen sind. Also ich habe die Hoffnung, dass in diesen drei Punkten des ersten Petrusbriefs nicht nur für die Hauptamtlichen aus unserer Gemeinde was dabei ist, sondern für sehr, sehr viele unter uns. Prüft selbst, wo das für euch zieht. Punkt 1. Der erste Petrusbrief formuliert jeden dieser drei Punkte in einer Nicht-Sondern-Formulierung. Nicht so soll es sein, sondern so soll es sein. Nicht so soll es sein, sondern so. Punkt 1. Tut euren Dienst als Hirten nicht gezwungen, sondern freiwillig. Auf die innere Haltung kommt es an, sagt er. Ideal ist es, wenn das nicht durch äußeren Zwang passiert, weil andere irgendwie druckig sind, oder weil irgendwas ja gemacht werden muss und sonst niemand will, weil ich selbst vielleicht sage, ich habe das schon so lange gemacht, ich mag da jetzt auch nicht rausgehen aus der Verantwortung. Also alle möglichen Sorten von Zwang fallen mir ein und der erste Petrusbrief hält dem entgegen. Nee, ideal wäre es, wenn das freiwillig geschieht. Warum? Weil es eben nicht um die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse geht, sondern um die Sache. Und wer wirklich von der Sache überzeugt ist, dass es gut ist, Verantwortung auszufüllen an einem bestimmten Punkt, tut das idealerweise freiwillig. Ob sich das im echten Leben immer realisieren lässt, können wir nachher gerne diskutieren. Aber die Idealvorstellung besagt, macht es doch freiwillig. Prüft, ob ihr das freiwillig machen könnt oder macht ihr es nur aus Druck. Dann könnt ihr es nicht aus voller Überzeugung und vielleicht nicht mit dem Elan, mit dem Schwung machen, der wünschenswert wäre. Ja. Der erste Petrusbrief befürchtet, dass das ein verbreitetes Phänomen sein könnte, dass Leute nur deswegen Verantwortung übernehmen, weil sie sich aus irgendeinem Grund dazu gezwungen oder gedrängt fühlen. Durch andere, durch die eigenen Ideale, vielleicht sogar durch Gott, das erfahren wir nicht genauer. Was wir aber erfahren ist, wie es optimal wäre, wenn das aus Freiwilligkeit, aus einer inneren Überzeugung für die Sache, für das Thema, für den Verantwortungsbereich heraus geschieht. 2. Tut es nicht aus Gewinn streben heraus, um euch irgendwie in irgendeiner Form zu bereichern, sondern tut es von Herzensgrund, aus tiefstem Herzen, sagt der Text hier. Weil ihr von der Sache überzeugt seid, dann könnt ihr Verantwortung übernehmen und nicht, weil ihr euch bereichern wollt. Und das ist interessant, dass auch da wieder klar wird, hier steht der erste Petrusbrief schon wieder in so einer größeren Strömung des frühen Christentums, weil es tatsächlich Leute gibt, die mit Leitungsaufgaben Geld verdienen. Ob das hier der Fall ist, auch da könnte man wieder überlegen, welcher Gewinn ist es eigentlich, der hier vor Augen steht? Es wird nicht genauer gesagt, aber es gibt jedenfalls Fälle, wo im frühen Christentum sagen Leute sagen, ich übernehme gerne Verantwortung, ich übernehme hier einen Predigtdienst oder ich mache das und das, aber da muss ich auch leider hier ein bisschen Cash für haben. Ich habe ja Verdienstausfall, ich kann in der Zeit nicht meiner Broterwerbstätigkeit nachgehen. Bitte bezahlt mich dafür. Ja, bis dahin, dass dann bestimmte Missionare auch in dem Ruf stehen, die predigen zwar schön und gut und ziehen damit von Gemeinde zu Gemeinde, aber sie machen es letztlich nur, weil sie darauf hoffen, dass sie von den Gemeinden mit Essen und Dach über den Kopf versorgt werden und vielleicht auch noch ein bisschen Cash auf die Tatze kriegen, dass sie sich damit bereichern können. Es gibt dann jenseits des Neuen Testaments, im frühen zweiten Jahrhundert gibt es einen frühchristlichen Text, der es nicht ins Neue Testament geschafft hat, aber der beantwortet die Frage, woran erkennt man einen guten Missionar? Daran, dass er nach wenigen Tagen wieder weg ist. Ja, weil dann eben das nicht sein kann, dass die das nur machen, um den Gemeinden auf der Tasche zu liegen. So, in die Richtung geht es auch schon im ersten Petrusbrief. Vielleicht gibt es Leute, die wollen sich besitzmäßig bereichern. Vielleicht ist es aber auch so, dass es Menschen gibt, die, was das Ansehen betrifft oder das eigene Selbstwertgefühl, so einen Gewinn aus ihrer Leitungsfunktion ziehen. Ja. Nein, sagt der erste Petrusbrief. Leute, prüft eure Motivation. Ja. Nicht nur, dass es freiwillig sein soll, es soll auch aus dem eigenen Wunsch kommen am liebsten, diese Tätigkeit zu machen, weil ihr davon überzeugt seid, dass das richtig ist und nicht, weil ihr euch davon erhofft, dass ihr Besitz oder Ansehen, Wertschätzung bekommt dafür. Ich spoilere schon mal so ein bisschen auf das Ende des Textes hin. Es ist auch gar nicht nötig, sagt der Text, dass ihr durch eure Aufgaben in der Gemeinde Liebe, Anerkennung, Wertschätzung euch holen müsst, sondern die bekommt ihr schon zu Genüge von dem her, an den ihr glaubt. Das ist die Quelle eurer Wertschätzung. Deswegen seid ihr gut und seid ihr richtig. Ihr seid schon prima Leute. Ihr müsst es nicht euch auch immer noch wieder von euren Geschwistern in der Gemeinde sagen und zeigen lassen. Denn ihr seid doch schon erlöst von Gott beziehungsweise von Jesus Christus her, der euch gerettet hat. Und der dritte Punkt, nicht um zu herrschen, sollt ihr eure Leitungsverantwortung wahrnehmen, sondern als gute Vorbilder. Und das finde ich auch nochmal ein gravierender Punkt an der Stelle. Jetzt könnte man sich ja schon sagen, na gut, wenn ich was schon freiwillig machen muss und nicht mich bereichern darf, dann kann ich wenigstens bestimmen, kann ich wenigstens gestalten, wie der Hase läuft, kann ich wenigstens Einfluss darauf nehmen, wie andere sich verhalten. Der erste Petrusbrief sagt, aber auch da sollen nicht eure Bedürfnisse das sein, die den Ausschlag geben, die im Mittelpunkt stehen, sondern es soll euch um die Sache gehen. Es soll euch auch darum gehen, dass es den anderen gut geht, um im Hirtenbild zu bleiben, dass die Schäfchen auf eine gute Weide gelangen und sich auf eine gute Weise ernähren können. Deswegen sollt ihr als Älteste, als Leute, die Verantwortung tragen und als gute Hirten, sollt ihr auch Vorbilder sein. Ja. Lebt das vor, was ihr als gut erkannt habt. Ihr müsst nicht bestimmen und Druck ausüben auf andere, sondern wenn euch was wirklich überzeugt, dann lebt das und dann wird das eine Auswirkung haben auf andere. Die Schafe gehen dann schon hinterher, wenn sie das als gut und als richtig erkannt haben. Also ich hoffe, ihr merkt, welche Grundvorstellungen diese drei Faustregeln eines guten Gemeindelebens bestimmen. Es geht darum, dass die innere Haltung, eine lautere, eine ehrliche, überzeugte innere Haltung den Ausschlag geben soll für alles Tun
in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Und ich denke auch wirklich, dass das idealistisch ist, dass es vielleicht auch dazu neigt, wenn man so eine Messlatte auflegt, dass die immer mal nicht erreicht werden kann. Und trotzdem sagt der erste Petrusbrief, das wünschen wir uns, das wünsche ich mir für euch, dass ihr so Gemeinschaft miteinander lebt. Dass ihr von der Sache überzeugt seid, von der Erlösung und Errettung, die durch Jesus Christus geschieht. Und dass ihr nicht denkt, ich muss das machen, weil ich gedrängt werde und um eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Um euren individuellen Vorteil soll es beim Leiten nicht gehen. Sondern in der Haltung zeigt sich eure wahre Überzeugung und die kann dann besonders gut ansteckend sein, kann dann besonders gut Kräfte freisetzen, wenn sie wirklich eine ehrliche und unegoistische Haltung ist, jedenfalls wo es nicht um den eigenen Vorteil geht. Und das ist jetzt ganz schön viel Anspruch eigentlich in diesem Textabschnitt. Ja, es sind ja nur 4 Verse und ja, wenn man so liest, so den Anfang, dann wirkt es als muss man immer diesen hohen Anspruch, diese hohe Messlatte erfüllen. Zum Glück hat der erste Petrusbrief auf der Schlussgeraden dann doch auch noch eine Ermutigung und eine Hoffnung, die dabei hilft, das auch einzuholen. Und die habe ich hier versucht, mit der letzten Abbildung euch mal vor Augen zu ziehen. Es geht um diesen Siegeskranz, Belohnungskranz. Ich weiß gar nicht, was in dem Text, den du uns vorgelesen hast, Uwe, war es da die Krone? Das liest man ganz häufig. Man kann diesen griechischen Begriff auch als Krone übersetzen. Aber letztlich ist quasi so ein Ehrenabzeichen, so eine Ehrenkrone in der antiken Welt in der Regel aus so Öl- oder Lorbeerzweigen gemacht, die der Person, die geehrt wird, so auf das Haupt gesetzt werden kann. Ich habe mich gefragt, ob das hier auch mit einem Auge, ob das so ein Augenzwinkern hat im ersten Petrusbrief, weil ja die Aufgabe eines Hirten diejenige ist, die Schafe auch mit Grünzeug zu versorgen. Und jetzt auf der Schlussgerade unseres Textes sagt er, ja, liebe Hirtinnen und Hirten, ihr seid auch auf eine Weise nur Schafe. Es gibt den Oberhirten, Jesus Christus, und der kümmert sich um euch. Der versorgt euch mit Grünzeug, und zwar nicht mit irgendwelchem, sondern er setzt euch diesen Ehrenkranz aufs Haupt. Und in meiner Lutherbibel steht, wie heißt es da, die unverwelkliche oder unvergängliche Krone der Herrlichkeit, den unvergänglichen Kranz der Herrlichkeit als Zugehörigkeit zu Gott, zu Jesus Christus. Das ist es, womit der Hirte Jesus Christus euch, liebe Schäflein, die ihr auch für eure Schäflein wiederum Hirten seid, versorgt. Ihr gehört zu Jesus Christus. Ihr gehört zu Gott und das kann euch niemand nehmen. Und das ist die höchste Wertschätzung, die man sich vorstellen mag und die es zu kriegen gibt im Christentum. Und deswegen müsst ihr auch gar nicht gucken, dass ihr selbst versorgt seid, sondern ihr werdet versorgt von dem, der sich das zur Aufgabe genommen hat. Ihr werdet versorgt von dem, der euch erlöst hat. Ihr müsst nicht auf Herrschen und auf Gewinn und auf Druck hinarbeiten, sondern Jesus Christus spricht euch euren Wert zu. Ihr seid erlöst, ihr seid geliebt und deswegen könnt ihr frei von solchen, von diesem Zwang oder Druck, sich ständig um sich selbst kümmern zu müssen, könnt ihr auch handeln. Das war eine Reihe von Gedanken. Ich hoffe, es ist euch gelungen, euch so ein bisschen gedanklich in diesen Kontext des ersten Petrusbriefs und des frühen Christentums reinzufinden. Ja. Und ich meine persönlich, dass das schon auch Zündstoff hat für unsere Welt, weil wir uns fragen können, da wo ich mich einsetze, warum mache ich das eigentlich? Wie sind meine Motive und wie könnten sie sein, Ihr müsst jedenfalls nicht unter dem Zwang stehen, euch auf Kosten anderer um euch selbst zu kümmern. Ihr müsst nicht auf Kosten anderer herrschen, sagt der erste Petrusbrief. Ihr müsst nicht auf Kosten anderer diesen Verantwortungsbereich benutzen, um euch in irgendeiner Weise zu bereichern an Ansehen oder sogar an Besitz, sondern Jesus Christus ist es, der euch diese unvergängliche Krone, diesen unvergänglichen Siegeszweig der Ehre zukommen lässt. Er als Oberhirte wird erscheinen, darauf könnt ihr euch verlassen, und er wird euch diese unvergängliche Krone der Herrlichkeit verleihen. Amen.